Ja, interessant, dass so ein Abschnitt ganz besonders uns hilft in der Missionssituation. Aber Sie müssen sich natürlich immer vergegenwärtigen, dass jeder Abschnitt der Paulusbriefe in der Missionssituation geschrieben ist. Wir können genauso den Galaterbrief lesen, den Römerbrief und den Epheserbrief. Es gibt im Neuen Testament nur dies, dass die Gemeinde Mission treibt, in einer gottlosen Umgebung steht und das Christuszeugnis bringen muss. Darum ist das, was wir heute oft haben, dass eine Gemeinde gibt, die nicht missionarisch aktiv ist, das ist unbiblisch. Dann kommt die Apostelgeschichte und die Evangelien sind ja genauso missionarische Anweisungen und Anleitungen, so passt eigentlich alles. Aber diese Abschnitte, die ich hier ausgewählt habe aus dem Kolosserbrief, sind natürlich ausgewählt und wir hätten ganz andere nehmen können aus dem Kolosserbrief. Das ist alles genauso praktisch heute anzuwenden. Es ist wieder wichtig, dass wir es auch umgekehrt merken für unsere Situation, in der wir stehen. Und dann noch ein anderer Hinweis, wir hatten ja gestern noch von dem Wunder gesprochen, von dem Wunder der Gemeinde. Ich sage das immer gern so, die sieben Weltwunder, die man im Griechentum kannte. Sie wissen doch, der Koloss von Rhodos und die hängenden Gärten der Semiramis und die Pyramiden von Gizeh und der Artemis-Tempel von Ephesus und so weiter. Sind ja tolle Dinge, sind schon Weltwunder, aber das größte Weltwunder ist die Gemeinde. Dass es in dieser gottlosen Welt, die vorm Untergang steht, eine Heilsgemeinde gibt, dass Christus Neues schafft, dass er Menschen versöhnt, dass Menschen erneuert werden und zu Bürgern der Ewigkeit gemacht werden, dass in der Finsternis der Welt ein Licht leuchtet. Herrlich! Und dann in den Johannesbriefen kommt das so schön, wie die Lichter leuchten in der dunklen Nacht. Das ist ja oft in so einer fremden Welt, wie man sich da freut. Da ist ein kleiner Kreis von Christen, das hat eine weite Ausstrahlung und das ist also für uns auch wichtig. Zunächst war ja in unseren Bibelarbeiten uns wichtig, was haben wir, was kann Mission der Welt überhaupt bieten? Nicht Kultur und nicht Lebensstil, das sind alles Nebenprodukte, auch nicht Ausbildungsplätze oder Erziehung und Schulen, sondern was Mission bietet, ist Jesus. Und da auf dem Rücken läuft natürlich viel mit Erneuerung zum Leben und Hilfe und Versorgung und was alles dazugehört. Und dann war es die wunderbarsten Erlebnisse der Mission, dass sich Gemeinde Jesu bildet. Und dann heute kämpfend siegen in der Mission. Jetzt nochmal eine Erinnerung dran, der Paulus war in Haft. Könnte natürlich sein, dass es in der römischen Gefangenschaft war. Man ist ja sich nicht ganz sicher, die Bibelausleger haben verschiedene Meinungen. Ich bin ja immer der Meinung, dass, aber ohne dass es eine wichtige Überzeugung ist, dass wahrscheinlich viel mehr Briefe, als wir denken, in der zweijährigen Haft des Paulus in Caesarea entstanden sind. Es war immer schön, wenn man als Israel-Tourist ins Caesarea Maritima kommt, in diese Römerstadt, die ja ganz von Heiden bewohnt war. Und Paulus dort eine relativ leichte Haft hatte, auch Freunde um sich herum, wo er dann diese großartigen Auftritte hatte vor Festus und so weiter. Und dass er dort, wo er so festgebunden war und nichts tun konnte und doch für die Gemeinden so sich sorgte, kann man das besser verstehen. Und das sorgt sich ja heute in dem Abschnitt Paulus um die Gemeinde, um die Gemeinde. Und das lese ich jetzt, Kolosser 2, Vers 1 bis 15. Kolosser 2, Vers 1 bis 15. Ich will euch nämlich wissen lassen, welchen Kampf ich um euch führe und um die in Laodicea und um alle, die mich nicht von Angesicht gesehen haben. Darum habe ich da das Wort Kampf genommen. Paulus kämpft, er hat einen Kampf. Kämpfend, siegend in der Mission. Damit ihre Herzen gestärkt und zusammengefügt werden in der Liebe und zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis zu erkennen, das Geheimnis Gottes, das Mysterium, das Christus ist, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Ich sage das, damit euch niemand betrüge mit verführerischen Reden. Denn obwohl ich leiblich abwesend bin, so bin ich doch im Geist bei euch und freue mich, wenn ich eure Ordnung und euren festen Glauben an Christus Jesus sehe. Wie ihr nun den Herrn Christus Jesus angenommen habt, so lebt auch in ihm. Und seid in ihm verwurzelt und gegründet und fest im Glauben, wie ihr gelehrt worden seid, und seid reichlich dankbar. Seht zu, dass euch niemand einfange durch Philosophie und Lehren trug, gegründet auf die Lehre von Menschen und auf die Mächte der Welt und nicht auf Christus. Denn in ihm wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und an dieser Fülle habt ihr Teil in ihm, in Jesus, der das Haupt aller Mächte und Gewalten ist. In ihm seid ihr auch beschnitten worden mit einer Beschneidung, die nicht mit Händen geschieht. Als ihr nämlich euer fleischliches Wesen ablegtet in der Beschneidung durch Christus. Mit ihm seid ihr begraben worden durch die Taufe, mit ihm seid ihr auch auferstanden durch den Glauben aus der Kraft Gottes, der ihn auferweckt hat von den Toten. Und er hat euch mit ihm lebendig gemacht, die ihr tot wart in den Sünden und in der Unbeschnittenheit eures Fleisches, und hat uns vergeben alle Sünden. Er hat den Schuldbrief getilgt, der mit seinen Forderungen gegen uns war, und hat ihn weggetan und ans Kreuz geheftet. Er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. Paulus sorgt sich um die Gemeinde von Kolosse. Er führt einen Kampf für die Gemeinde von Kolosse und sagt, die Gemeinde ist bedroht. Nun gab es ja damals schon sehr viel Anfeindung gegen die Christen. Schon die kommende Christenverfolgung hat sich ja schon spüren lassen, die dann mit Nero losbrach. Aber sehr auffallend, nirgendwo in der Bibel wird gesagt, dass die Bedrohung von außen durch die Feinde Jesu eine Bedrohung für die Gemeinde ist. Das wissen Sie. Wir machen da immer viel zu viel Geschrei herum. Die Feinde, die von außen kämpfen, ob das nun Kommunisten oder Moslems sind, die können der Gemeinde nach Meinung des Evangeliums gar nicht schaden. Können nicht. Sie können zwar den Leib töten, aber die Seele nicht, können sie nicht töten. Viel schlimmer ist das, was von der Gemeinde von innen herauskommt. Das ist das Problem. Und wenn wir von der Missionsarbeit reden, müssen wir immer wieder wissen, dass das der Trick des Teufels ist, dass er von innen her die Gemeinde zerstört. Von innen, nicht von außen. Nun gibt es immer wieder Leute, die kommen und beruhigen dann, sagen, ach, Gott wird seine Gemeinde schon beschützen. Ich kann das Wort Kirche nicht so hören, weil da alle Missverständnisse drin sind. Also Gott wird seine Gemeinde schon bewahren. Woher wissen Sie das eigentlich? Was ist aus der kleinasiatischen Kirche geworden? Was ist aus der großen Christenheit in Ägypten und Nordafrika geworden? Weggefegt vom Sturm des Islam. Gott hat sie zerbrechen lassen. Gott kann den Leuchter umstoßen. Und darum meine ich immer wieder, in allen ältesten Kreisen müsste das erste Thema sein, was man behandelt. Nicht die Baufragen und nicht die Finanzfragen, so dramatisch sie auch sein mögen. Ist übrigens auch gar nicht wahr, dass die Finanzfragen heute so die schwierigen Dinge sind. Die kann man alle lösen. Sondern die schwierige Frage ist, fallen wir nicht ab von der Verwurzelung in Christus? Sind wir noch wirklich in der Mitte gegründet oder sind wir längst zu einer Scheingemeinde geworden, in der Christus gar nicht mehr wirken kann? Das ist ja die Not bei uns in der Krise der Christenheit in Deutschland, an so vielen Ecken. Das muss uns wieder zur Rückbesinnung treiben. Also die Frage, stehen wir noch auf dem richtigen Grund, ist ganz wichtig. Besonders originell ist das, weil wir jedes Jahr etwa das Reformationsfest ja noch feiern und uns erinnern an Martin Luther, wo ich eigentlich immer wieder sagen, zurück. Das ist gar kein Traditionsjubiläum, sondern eine Frage, was muss heute bei uns reformiert werden, damit wir wieder auf dem Grund stehen. Und nehmen Sie das auch mit, dass die Sorge um die Gemeinden, auch in der dritten Welt, uns wirklich umtreibt und beschäftigt. Wenn der Paulus sagt, ich habe einen Kampf um euch, ich ringe um euch, das ist doch kein Kampf, wo man sich böse Worte in das Gesicht wirft oder wo man anderen in den Backen schlägt, sondern das ist ein geistlicher Kampf. Und wo
ficht Paulus den Kampf aus? Im Gebet. Jetzt schlagen Sie mal auf, Kolosser 4. Betet zugleich, Kolosser 4, Vers 3. Seid beharrlich im Gebet und wacht in ihm mit Danksagung. Betet zugleich auch für uns, dass Gott uns eine Tür für das Wort auftun, wir das Geheimnis Christi sagen können, um dessen Willen ich auch in Fesseln bin. Paulus sitzt im Gefängnis und sagt, was wir von der Mission sehen, ist nur die Spitze des Eisbergs. Der größte Teil von dem Eisberg, der liegt im Wasser. Und was ist bei der Mission? Das, was man nicht sieht, das ist die Arbeiterbeter. Also die Missionare, die draußen sind, das ist das, was man sieht. Aber das, was ich so wunderbar finde, dass hinter den Missionaren, und wehe, wenn das nicht so ist, Leute stehen, die den Herrn anrufen. Ja, Gott könnte das auch ohne die Beter tun, aber er will es einmal durch die Beter haben. Gott könnte sie ja beschützen, einfach so, und tut das ja manchmal auch. Aber wichtig ist, dass Paulus dann, da haben Sie auch sicher die Vergleichsstelle bei Kolosser 4 unten dran, diese kleingedruckte Vergleichsstelle, die mir wichtig ist, Römer 15, Vers 30, da sagt der Paulus, wissen Sie, was da steht? Römer 15, Vers 30, ist gut, wenn wir es aufschlagen. Dass ihr mir kämpfen helft durch eure Gebete für mich zu Gott. Und das Wichtigste muss sein, nicht, dass wir nur für die körperliche Unversehrtheit unserer Leute beten oder um Gelingen ihrer Autofahrten, das ist ja vielleicht die größte Bedrohung und was alles sein kann, Angriffe und Feindschaft, sondern helft kämpfen zu Gott, dass sie wirklich gegründet bleiben. Billy Graham, der große Evangelist, hat ja die große Demut gehabt, die nicht alle Evangelisten haben, dass er sagt, es erfordert Glaub, 10% der Kraft, einen Menschen zu Jesus zu führen und 90% ihn bei Jesus zu halten. Also es ist eine ganz wichtige Aufgabe, dass die Missionsgemeinden dort bleiben. Ich habe mal den berühmten Missionswissenschaftler Dr. George Peters, der in Korntal das Seminar aufgebaut hat, der in Dallas, wo er dort war, die meisten amerikanischen Missionare in ihren Dienst vorbereitet hat. Ich habe gefragt, wie lang, sagt er, er war ja ein gebürtiger Mennonit aus Russland, wie lang gibt er überhaupt einer Gemeinde, einem Werk auch, wie so Langensteinbacher Höhe oder wie wir sonst haben, einem Missionswerk, die Zeit, wie der Geist erhalten werden kann von den Gründervätern, sagt er, maximal 25 Jahre. Dann muss wieder eine ganz neue Fundierung erfolgen, sonst geht ein Werk baden. Ganz neu zu den Quellen zurück, zu den Ursprüngen der Berufung. Ich sage, worauf er das gründet, und er sagt, er gründet das auf das Richterbuch, wo das immer wieder kommt mit den neuen Generationen, wo die Jungen sagen, wir wollen nicht mehr so wie die Alten, die waren ja verstaubt und blöd, jetzt machen wir alles ganz anders. Und sagt, und da kam, sie gedachten nicht mehr an die Väter, und sie fielen ab vom Herrn. Das muss uns ein Gebetsanliegen sein, als Ältere, auch für die Jungen zu beten, dass der Herr ihnen neu diese Fundierung schenkt und das Erhalten eines Werkes. Ja, die Gründungsväter von Korntal sagten, nach 50 Jahren muss es erneuert werden. Aber wieder auf den Grund zurück. Wieder auf die alte Ausgangssituation. Nicht weiter weg. Sondern wir dort, wo Christus angefangen hat. Und das ist der Kampf, was Paulus hier sagt. Ich führe einen Kampf um euch und um in den Laodicea, dass eure Herzen gestärkt zusammengefügt werden der Liebe und das Geheimnis Christi immer neu zu entdecken. Es ist eben so, dass man meint, das haben wir ja gekannt, jetzt machen wir anderes. Es kommt auch noch auf der Tagesordnung. Es bleibt so, eine Gemeinde muss bei Christus erhalten bleiben. Das habe ich Ihnen schon gesagt, die Gemeinde von Kolosse war im Lykostal und die Gemeinde von Laodicea ist 17 Kilometer weiter, auch im Lykostal. Ja, drei Gemeinden gewesen im Lykostal. Hierapolis, das oben gleich bei Pamukkale, bei den heißen Quellen. Laodicea, da hat man noch mehr. Da ist noch das alte Theater da, wenn man das besichtigt. Großer Schutthügel auch. Verschiedene Dinge sind dort ausgegraben, Laodicea. Aber Sie kennen doch Laodicea. Ein bisschen später dann, aus der Zeit der Offenbarung von Johannes, dass du weder heiß noch kalt bist, sondern lau. Also selbst diese Gemeinde, die so mutig begonnen hat, durch den Dienst des Paulus, da haben wir es genau beschrieben, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an, dass er immer einen Bußruf für uns, gerade die Sendschreiben der Offenbarung, dass keine Gemeinde sich dem entziehen darf und sagen kann, aber wir stehen doch in der pietistischen Tradition oder wir haben die richtige Tauflehre und was wir oft so beruhigend sagen oder auch in den Gremien sagen, jetzt bringt bitte keine Unruhe hinein, die Unruhe brauchen wir. Wir haben gerne in unserem Kirchengemeinderat immer wieder gesagt, Punkt 1, Aussprache über das geistliche Leben der Gemeinde. Und es war oft traurig, da kam gar nichts. Ich sage, müsst ihr euch bewegen? Werden genügend Hausbesuche gemacht? Sind Möglichkeiten zur Seelsorge da? Wie läuft es in der Kinderkirche? In der Jugendarbeit haben wir die richtigen Mitarbeiter, bevor wir dann die technischen Fragen miteinander erörtern. Und ich denke, das ist auch in den Missionen immer wichtig. Stehen wir noch auf dem richtigen Grund? Und was ist draußen bei den Gemeinden? Sind die noch eigentlich richtig bei Christus? Das geht so schnell, dass man weggetrieben wird und wegkommt von der Nähe bei Christus. In dem Eingewurzeltsein, in dem zusammengefügt werden, in der Liebe und in allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis und in der Christuserkenntnis. Die Liebe, die natürlich dazugehört, der Zusammenarbeit. Nun kennen wir viele Gründe, was Gemeinde auseinandertreibt. Das sind menschliche Spannungen. Wir kennen natürlich auch die Schwierigkeiten, die durch Ungeschicklichkeiten entstehen und so weiter. Aber Paulus sieht ja die Hauptnot in der Gefährdung durch Einfluss von falscher Lehre. Und das ist eine ganz notvolle Sache, dass man da bei uns immer wieder sagt, ah, das kann doch gar nichts ausmachen. Ich habe Helmut Thielicke immer sehr geschätzt, ist ein ganz großer Mann, wenn man das liest heute, seine Predigten, war ein Glaubenszeuge, war ein Evangelist für die Intellektuellen. Aber eine Stelle, die ich nie verstanden habe, wie er das gesagt hat, wir sollten uns keine Angst machen lassen vor dem Einfluss der modernen Theologie. Und da hat er das Bild gewählt von den Jüngern, die mit dem Boot über den See fahren. Und die Jünger hätten immer Angst, dass da unten irgendein Bultmann das Boot anbohrt. Und dann sagt Jesus, ich bin doch bei euch im Kahn, es kann euch gar nichts passieren. Und da habe ich immer gedacht, ist das so sicher, dass Jesus bei uns im Kahn ist? Das wäre in unseren Gemeinden die Frage. Ist Jesus wirklich da? Dann habe ich keine Angst. Denn das ist ja in einer Theologie, in einer gewissen Theologie so, wenn Jesus nicht als der Gottessohn und Herr begriffen wird, dass dann ja gerade das fehlt, was mich retten kann und bergen kann, wenn er nicht für mich am Kreuz gestorben ist. Das hat ja keinen Wert. Also darum ist das ja gerade der Grund meiner Sorge, meine Christuszugehörigkeit. An der Stelle verstehe ich keinen Spaß mehr. Denn das hat den Paulus umgetrieben. Und er spricht ja hier von Philosophie und leerem Trug. Philosophie und leerem Trug. Nun schätzen wir ja die Philosophie. Und manche unter Ihnen haben auch ein Philosophikum mal gemacht und mussten eine Prüfung ablegen. Das ist gut so. Wir wollen uns philosophisch schulen lassen. Mein Großvater war Pastor und hat einen philosophischen Doktor gemacht. Warum denn nicht? Ist doch klar. Aber es gibt eine Philosophie, wo die Vernunft sich nicht gefangen nehmen lässt unter den Gehorsam Christi. So beschreibt es Paulus. Die Vernunft kann sich selbstständig machen und gegen Christus als eine Autorität aufspielen und ein Denkgebäude errichten, das plötzlich gegen Christus steht. Das ist Philosophie, die der Paulus meint. Also wir wollen Philosophie schätzen und nehmen Sie nochmal diese Formulierung des Paulus, diesen Gehorsam unter die Vernunft, Gehorsam in den Gehorsam hineinnehmen unter Christus. Philosophie und Lehrer Trug. Es war ein Einfluss von Zeitströmungen und Gedankenvorstellungen. Und damals war es ja immer das, was man in der Fachsprache Gnosis bezeichnet, eine Lehre. Ich sagte schon mal, das hat etwas Ähnliches zu tun wie die Anthroposophie, dass in jedem Mensch ein göttlicher Kern steckt und dass in ganzen Wellen, um es mal ganz simpel zu sagen, von Gott her der Mensch sich entwickelt hat und jetzt weit von Gott weg ist, aber er wieder zurück kann zu Gott. Bei dieser ganzen Bewegung ist es ja heute so, vielleicht haben Sie auch mit Anthroposophen zu tun gehabt, dass sie den Ernst des Kreuzes Jesu nicht akzeptieren. Weil sie vom Sterben des alten Menschen nichts wissen wollen und von dem Zerbrochenwerden des alten Menschen. Also diese Philosophie, in welche Gestalt sie nun auch kommt, Philosophie und Lehrertrug, Paulus nennt das beim Namen, hat verletzend, das ist ja immer schwierig. Wir müssen aufpassen, dass wir Leute nicht verletzen, besonders wenn wir sie gewinnen wollen. Aber er hat der Gemeinde gegenüber gesagt, ihr habt eine Verantwortung. Dass ich habe einen Kampf um euch, einen Ringe um euch, dass ihr wisst, dass Christus in euch, in eurer Mitte, das ist, was das Leben der Gemeinde ausmacht. Dass ihr erhalten bleibt bei ihm. Also, unser Werkhilfe für Brüder ist ja deshalb entstanden, weil in der Krise der Mission, in den 70er Jahren, als die traditionellen Missionsgesellschaften sagten, wir werden als Waisen nicht mehr gebraucht, ja damals, hauptsächlich in Württemberg, aber auch darüber hinaus, sogenannte Missionswochen veranstaltet wurden. Und wir waren angeregt durch die Lausanner Konferenz für Weltevangelisation, so vielen Missionszeugen der Afrikaner und der Asiaten und der Lateinamerikaner begegnet, die alle gesagt haben, ihr müsst uns helfen bei der Evangelisierung. Wir können das unmöglich allein schaffen. Das war für uns völlig neu. Wir haben in Deutschland nur gehört, man braucht jetzt keine mehr. Und dann haben wir Missionswochen veranstaltet und das waren ja, wenn man heute nochmal die Texte liest, schon tolle Sachen. Der Sam Odunaike war ein Direktor einer großen Ölgesellschaft in Nigeria. Und da war aus Indien Dr. Theo Williams, da war von Japan einer da, da kam aus Hongkong einer. Und die haben in den Vorträgen immer zwei Brüder miteinander, haben uns gesagt, dass der Auftrag zur Weltevangelisation ganz dringlich ist. Aber sie haben uns ein hartes Wort gesagt und das wurde uns oft übel genommen. Da haben viele dann aufgeschrien und vielleicht rührt auch davon ein Hass her. Die sagten, der Export der liberalen Bibelkritik zerstört unsere Gemeinden. Der Export der liberalen Bibelkritik. Ihr habt uns aus Europa so Dozenten geschickt, an jedem Bibelseminar ist das Gift der Bibelkritik eingesickert und das zerstört unsere Kirchen und wir wollen jetzt Bibelschulen haben und Ausbildungsstätten, damit wir nicht mehr nach Europa müssen, an eure Universitäten, wenn wir auch hochbegabte Führer brauchen, sondern das in Afrika machen können. Und schon 1975, fünf Jahre bevor es Hilfe für Brüder gab, wurde dann der Plan entworfen, das war ein großartiger junger Führer in Afrika, der leider später ertrunken ist, der gesagt hat, wir müssen ein für das Französisch sprechende Afrika ein hochgraduiertes, das heißt ein hohes, im theologischen Verständnis hohes in Bangui bauen und eins in Nairobi für das englischsprachige Afrika. Und das ist dann geschehen. Inzwischen gibt es noch viel mehr. Und wir haben dann gemerkt, das ist wichtig. Wir haben uns immer zum Leitsatz gegeben, wir wollen nie einen Afrikaner aus seinem oder einen Asiaten aus seinem Kulturkreis herausholen. Es muss möglich sein, dass er seine ganze Ausbildung dort erhält. Und das ist wirklich so. Da sind heute Ausbildungsstätten, die ganz fest gegründet sind, in treuer Schrifterkenntnis und wie dann der Streit auch hier bei uns weiterging, auch etwa mit dem Ökumenischen Rat damals, haben damals diese Führer aus Afrika, sie sind auch mal nach Stuttgart auf den Bernhäuser Forst gegangen, wo führende Vertreter da waren, und ich vergesse die Situation nicht, wie ein Direktor des Weltkirchenrats sagte, für ihn hat die Lehre von der Versöhnung keine Bedeutung mehr. Das sei für ihn erlebt. Mit Blut Jesu könne er nichts anfangen. Und dann hat Dr. Tokunbo Adeyemo aus Nairobi ein so klares Zeugnis gehabt. Und die Veranstaltung war geplatzt. Es war eigentlich ein Versöhnungsgespräch. Das hat mich so gefreut, wie die eine Bibeltheologie haben. Ein Jesusbewusstsein. Und das war eine gute Tat, dass man das geschaffen hat. Die sogenannte westliche Theologie spielt in Afrika und Asien eine ganz geringe Rolle. Größte theologische Ausbildungsseminar in Indien, wo die meisten Pastoren ausgebildet werden, ist ganz streng, gut, biblisch in Pune. Von den Evangelikalen gegründet und dann viele andere Ausbildungsstätten, dann die großen. Man kann heute in Asien natürlich einen Doktor in Theologie machen, allein in evangelikalen Spuren. Und das ist in Afrika so an verschiedenen Stellen. Wir freuen uns darüber. Also das ist nochmal wichtig, dass der Einfluss all dieser Dinge schädlich sein kann. Und wir sehen, wie das für die Mission eben wichtig ist, auch diese Sachen zu bedenken. Da haben uns die Freunde aus Afrika, Asien, Lateinamerika darauf aufmerksam gemacht. Und ich kann immer nur sagen, das Beste, wenn ein Lateinamerikaner Theologie studieren will, da gibt es das Seminar in Guatemala City, wunderbar. Da sind klare und kluge Leute und die haben ein Missionsbewusstsein und ein klares Christusbekenntnis. Und so gibt es viele Seminare heute. Wir haben es ja gestern gehört von den Bibelschulen in Addis Abeba und auch dort von den Seminaren. Ich habe immer nur ein bisschen Angst, sie würden manchmal zu viel für den Titel arbeiten, für den Titel und wollen alle Doktoren werden. In Afrika ist das eine Seuche und wir brauchen Boten, die predigen und nicht die sich mit Titeln schmücken. Das ist auch eine Gefahr dort. Aber wir reden immer wieder offen drüber und versuchen auch unseren Einfluss dort einzubringen. Aber das ist so schön, dass diese Gemeinden bis heute auf dem Grund stehen, aber das Ringen ist ganz arg groß. Um nochmal ein paar Namen zu nennen, wir sind ja auf einer Missionstagung in der Elfenbeinküste, in Abidjan. Das sind ja alles sogenannte evangelikale Kirchen, das heißt mal bibeltreu. Aber da hat mir ein Kirchenführer gesagt, 3/4 unserer Ältesten gehören zu den Rosenkreuzern. Das wissen Sie hier kaum, was die Sekte der Rosenkreuzer ist. Eine ganz mysteriöse Lehre, will hier niemand wehtun, aber da muss man also auf, also bei uns wäre das wahrscheinlich nicht möglich, dass das einfließen kann in die Gemeinde. Das sind bei uns tiefe Gräben. Das können Sie bei Hutten, sehr Grübler, Enthusiasten nachlesen, was die Rosenkreuzer sind. Aber in Afrika ist das ganz verbreitet. Oder das alte Heidentum kommt wieder hoch. Ganz stark, das sitzt oft in den Menschen so tief drin, dass sie auf einmal anfangen, wieder in das magische Verständnis zurückzufallen und fallen in die Weine. Und man muss hier ganz stark drüber wachen, sind sie denn noch wirklich fest gegründet? Das, was so schön ist, etwa gerade in dieser äthiopischen Kirche, aber auch etwa bei der Ekwa-Kirche in Nigeria, die auch so missionarisch tätig ist, dass sie so ein wunderbares Bibelzeugnis hat. Auch von den Missionaren her eine Einlinigkeit, aber die wachen ganz stark drüber. Die sagen, wir wollen kein Geld haben von Organisationen. Wir haben zum Beispiel alle dann immer wieder abgelehnt, Geld von Brot für die Welt anzunehmen. Weil sie sagen, an dieser Stelle vertreten die, dass alle Religionen zu Gott führen, wollen wir nicht bei uns drin haben. Denn mit dem Geld kommt ein Einfluss, wollen wir nicht haben. Also es ist ganz wichtig, dass wir das hier sehen. Das, was der Paulus mahnt, ich kämpfe drum, ist nicht ein Kampf gegen Menschen, sondern ist ein Gebetskampf vor allem, aber ist auch ein Zeugendienst, wo man mit dem Wort redet, dass Christus in der Mitte steht. Und wir denken noch einmal, das Sendschreiben von Laodicea, und das ist ja hier genannt, diese Gemeinde von Laodicea, dass Christus vor der Tür steht und anklopft und mit Menschen das Abendmahl feiern will. Dass Christus die Beziehung sucht. Und dass wir das nicht vergessen dürfen und nicht verschieben dürfen. Wir müssen auch wissen, dass die Gemeinde Grenzen hat und sagen, das können wir nicht mit in die Gemeinde aufnehmen. Das ist natürlich immer wieder ein Ringen. Wir wollen auch nicht eine falsche Enge haben. Auch das ist wichtig. Aber wir kommen um diese Auseinandersetzung nicht herum, weil wir uns immer wieder neu überlegen müssen, wo läuft die Grenze. Aber wichtig ist vor allem, was dem Paulus in der Mitte steht, dass Christus der Mittelpunkt der Gemeinde ist. Wenn das schon in der ersten Christengemeinde so war, wie viel mehr heute? Die ganzen Paulusbriefe sind im Streit geschrieben. Wissen Sie das? Und der am meisten von der Liebe schreibt, der Johannes, der sagt am meisten, man soll nicht mal mehr die Irrlehrer grüßen. Also das habe ich nie so gehalten, weil ich da nichts dabei finde, wenn ich die noch grüße. Aber das Grüßen war natürlich im Altertum auch ein Vorgang, der eine halbe Stunde gedauert hat. Und da ist man sehr intim miteinander geworden. Aber trotzdem, dass wir einfach wissen, da war in der ersten Christenheit das so, dass in der ersten Gemeinde kein Friede herrschte, sondern dass man wusste, der Teufel geht umher wie ein brüllender Löwe und sucht, wen er verschlinge. Und die Gemeinde ist am ersten bedroht. Der Teufel kämpft nicht um die Welt, sondern um die Gemeinde. Und die Gemeinde ist bedroht von Anfang an. Und es braucht die Gebetsunterstützung für diesen Dienst. Da baut sich Gemeinde, wenn die Herzen zusammengefügt werden und gestärkt werden in der Liebe zu allem Reichtum an Gewissheit und Verständnis. Wir wollen auch immer wieder sagen, dass diese Auseinandersetzung sich nicht eignet für die Verkündigung.
Also das finde ich immer unpassend, wenn man dann all diese Fragen in der Predigt erörtert. Aber es gehört in die Leitungsgremien hinein, es gehört in den Mitarbeiterkreis hinein, dass man da ringt um den Weg. Denn der Paulus hat gesagt, die Herzen müssen doch zusammengefügt werden in der Liebe. Und es gibt auch so viel ungeschickte Predigt, die den Menschen nur immer wieder Verwirrung schafft, indem man all die Fragen, auch die ich jetzt so aufgeworfen habe, so öffentlich nennt. Wir müssen da aufpassen. Und jetzt sagt Paulus, wir müssen noch viel mehr Christus kennenlernen, in welchem verborgen liegen alle Schätze der Weisheit und der Erkenntnis. Das Geheimnis Christi, das ist nicht so, dass das mysteriös ist, noch einmal wie gestern, sondern es ist dem natürlichen Denken verschlossen. Der natürliche Mensch vernimmt nichts vom Geist Gottes, es muss geistlich erkannt werden, Christus muss erkannt werden. Christus muss gefunden werden von Menschen. Das muss ringen sein. Und da wissen wir, dass wir gar nichts machen können. Auch der begabteste Prediger kann nichts machen. Christus muss die Vernunft erleuchten. Der Heilige Geist erleuchtet unser Denken. Ist nicht in uns drin. Dass wir immer wieder neu Christus erkennen. Aus dieser neuen Christuserkenntnis wächst die Gemeinde. Ich rate jedem Hauskreis, der ein wenig zum Schwatzclub geworden ist, sagt, ladet jedes Mal einen ein, der ungläubig ist. Eure Gespräche werden plötzlich zentral und euer Wollen wird ganz zentral, dass ihr den Menschen Christus erkennt. Ihr redet gar nicht mehr über die ganz fernen Themen, ihr redet über das eine Thema, wie man Christus erkennt. Und das Wunderbare, wenn Leute zum ersten Mal Christus erkennen, im Glauben, die haben ein Feuer und eine Begeisterung und die ziehen wieder so viel, satt gewordene und traditionelle Christen mit. Wir müssen ganz neu Christus erkennen. Also Erweckung der Gemeinde ist neues Christus erkennen. Weg von allen Streitigkeiten zum einen Punkt, wir müssen Christus erkennen. Und wo das geschieht, geschieht sehr viel. Also war ja immer das beliebteste Beispiel von der ostafrikanischen Erweckungsbewegung. Sie haben sicher auch immer wieder gehört, 1935 ist das angebrochen, das ist eine Stadt, die heute in Burundi liegt. Und dann ist das Feuer weitergegangen. Wie war das denn? Es war gar keine Aktion, sondern einzelne Leute, etwa der Missionar Dr. Joe Church und ein Afrikaner, die haben voreinander plötzlich einmal drüber gesprochen, was zwischen ihnen steht. Das ist in der ostafrikanischen Bewegungsbewegung auch das Interessante. Die reden nicht über Sünden, wie wir oft unsere Sündenlisten zusammenstellen. Für sie ist die schlimmste Sünde die in der Gemeinschaft, dass ich mich am anderen versündigt habe. Und der weiße Missionar hat bekannt, dass er in Hochmut den Schwarzen verachtet hat. Die Schwarzen, die sind so wenig energisch und ziehen ihre Sachen nicht zuverlässig durch. Und der Schwarze sagt, und ich habe euch Weiße immer verachtet, weil ihr die Schulmeister seid und so. Und die haben sich gefunden in der Liebe Jesu. Und dann war der Blasio Kigesi, ein Evangelisationsbote, der gesagt hat, erst wenn man sich wieder neu reinigt und heiligt in der Buße, hat unser Zeugnis Durchschlagskraft. Und er hat sich zurückgezogen einige Wochen und dann ist er in die Bibelschulen gegangen. Das war ein Feuer. Festo Kiewenschre erzählte, wie er damals in dem Internat war, wo er aufwuchs, der spätere bekannte Redner Festo Kiewenschre aus Kabale in Uganda. Wie plötzlich, er sagte, das war alles, wir waren alles nominelle Christen, aber da sind auf einmal die Schüler gekommen, haben ihre Schuld bekannt, wo sie Dinge weggenommen haben, wo sie Unrecht getan haben anderen. Sie wollten die Klarheit Jesu in ihrem Leben haben. Und das war das Schöne bei dieser ostafrikanischen Bewegung, dass es eine Christusbewegung war. Und man hat immer wieder gesucht, in der Gemeinde alles wegzuräumen, wo man wieder einander einen bösen Gedanken hatte. Und da hatten auf einmal die Gemeinden angefangen zu leuchten und hatten eine solche Strahlkraft, das hat ja ganz Ostafrika beeinflusst und beeindruckt. Und dann bis hin zu der großen Glaubenskonferenz in Kabale, wo dann 10.000 Menschen zusammenkamen für mehrere Tage. Und ich habe eine Konferenz noch miterlebt im Jahr 1975. Ich habe den Atem angehalten, wie Festo Quivencere damals hinaufging. Und da war der Gouverneur dieser Provinz da, ein junger 27-jähriger Luftwaffenhauptmann. Und alle wussten, der hat im Stadion eigenhändig mit seinem Revolver Leute erschossen. Und Festo Quivencere hat gesagt, wie dunkel ist in Afrika. Afrikaner töten Afrikaner. Ist furchtbar. Ich habe gesagt, warum hast du das sagen können? Er sagte, ja, ich habe nicht gesagt, wo. Aber er hat nicht genau gewusst, sie sind klug gewesen, wie es da ist. Und da war der Erzbischof Janani Luwum dabei, der wenig später zum Idi Amin, dem Massenmörder, ging und ihm gesagt hat, es ist nicht recht, was geschieht. Und die Gemeinde hat den Mut gehabt. Und Janani Luwum, der Vater von 6 Kindern, wurde ja ermordet für sein mutiges Eintreten. Und wissen Sie, das war diese Leuchtkraft der Gemeinde, aus einer ganz großen Jesusnähe, das rüberzubringen in der Liebe. Das berühmte Wort, wo auch das Büchlein war, von Festo Quivencere, ich liebe Idi Amin. Ausgerechnet den. Aber ich will das in der Liebe rüberbringen dort und bezeugen, die Gemeinde hat eine solche Kraft, wo sie aus der Mitte von Christus herkommt. Ich will Christus noch viel mehr kennenlernen. Jetzt sagt der Paulus, nicht mit einer Philosophie oder einer toten Lehre, sondern mit einem Christusbezug. Dass das klar ist, das ist keine Abwertung von Theologie. Aber dass eine Theologie das haben muss, auch den betenden Umgang mit Christus und nicht bloß eine Wissenschaft ist, wo man ganz neutral hingehen kann, sondern das ist eben nicht etwas, was fern liegt von mir, sondern es ist ja mein Innerstes, dass ich hier Christus nachforsche und ihn immer besser erkennen will in dieser ganzen Sache. Philipp Melanchthon hat einmal gesagt, ich habe immer so Theologie getrieben, um die Mängel in mir fortzuschaffen. Ich habe immer besser meine Fehler sehen wollen und nicht in der überheblichen Kritik an der Schrift, sondern ich habe die Schrift so studieren wollen, damit ich immer mehr Christus in mein Leben aufnehme. Also, wir müssen noch viel mehr Jesus kennenlernen. Kurt von Knobelsdorf, der frühere Offizier, der dann das Blaue Kreuz begründet hat, weil er ja da in seiner Offizierslaufbahn immer wieder in die Alkoholsucht hineingefallen war, der hat das immer in einem netten Bild sagen können und hat gesagt, es kommt nicht darauf an, ob wir ein bisschen fromm oder ganz gottlos sind, sondern wenn wir das sind, auch ein bisschen fromm, kommen wir genauso in die Hölle und sind verloren. Aber er sagte, wir müssen durch Christus neugeborene Menschen sein. Und dann hat er das Bild gebraucht vom Luftballon und hat gesagt, nimm beim Luftballon die Luft weg, was bleibt übrig? Ein Haufen Lumpen. Und sagt, so ist in unserem Leben, wenn man Christus wegnimmt, dann bleibt nichts mehr übrig. Dieses sehr drastische Bild, ich lebe doch von Christus. Und Christus soll die Mitte meines Lebens sein. Und die ganze Fülle, das Wort gebraucht hier Paulus, das war ein Wort dieser Irrlehrer, die Fülle. Der hat gesagt, du kommst auf den Höhepunkt, du hast das tollste Erleben. Sagt er, alles, was du je suchen magst in dieser Welt an Erkenntnis und Tiefe, ist in Christus und nicht daneben. Und es gibt nichts, was du brauchst, außerhalb von Christus. In Christus ist alles. Wir haben alles, alles in dir, Herr Jesus Christ. Hedwig von Reda. Das ist genau der Punkt hier, den der Paulus beschreibt. Immer mehr Christus erkennen, immer mehr bei ihm sein. Für die Missionsarbeit wichtig, für die Gemeinden wichtig, dass sie dabei bleiben. Ich habe einmal im Sudan, Südsudan, in dem Kampfgebiet, einen Gemeindeleiter gefragt, was ihm die wichtigste Stelle der Bibel ist. Ist auch interessant, was ist das wichtigste Bibelwort? Und da hat er etwas gesagt, das habe ich zunächst nicht verstanden. Er hat gesagt, dass Jesus ein für alle Mal gestorben ist und die Opfer abgetan sind. Aber das habe ich natürlich begriffen. Die haben ja vorher im Heidentum jeden Tag ihre Opfer gebracht. Das war für ihn das Tollste. Der Durchbruch in Christus. Jetzt bin ich los von diesen Götzenmächten. Ich bin los, weil in Christus ein für alle Mal, das ein für alle Mal es geschehen ist. Und so ist es auch wunderbar, wie Christus von verschiedenen Seiten anders erkannt wird. Das mag bei Menschen ganz verschieden sein. Und es ist auch schön, wenn wir darüber reden, aber dass Christus die Mitte ist, die uns prägt und die unser Leben bestimmt. Da sagt Paulus noch etwas, was da ihm so wichtig war. Er kommt auf die Beschneidung zu sprechen. Das war ja für die ersten Christen eine wichtige Sache. Es gibt ja Leute, die sagen, die Beschneidung der Männer sei schon aus hygienischen Gründen gut. Wie viel mehr haben die Christen sicher gesagt, das ist auch gut, wenn man das Alte Testament das übernimmt, was noch sinnvoll ist. Die äthiopischen Christen sind ja beschnittene Christen aus ihrer Kulturtradition. Warum hat der Paulus so großen Wert darauf gelegt, mit dieser Tradition Israels zu brechen? Weil er ganz genau wollte, dass wir nicht, sag mal so, aufs Judentum aufgepfropft werden, sondern dass wir allein auf Christus kommen. Und da hat er alles, was dazwischen ist, weggetan. Bei der Beschneidung habe ich immer gedacht, die Galater, so bös war es ja nicht, hat ja niemand, man könnte ja sagen, es hat ja niemand geschadet. Und der Paulus sagt, weg, ihr habt Christus verloren, wenn ihr das tut. Mit welcher Heftigkeit er den Kampf geführt hat, weil er sagt, allein Christus. Es geht nämlich nicht um einen äußeren Brauch, wie hier der Beschneidung, sondern um das Ablegen des alten Wesens. Eine Missionarin vom KEB aus Württemberg sagte einmal, die war zunächst als Krankenschwester in einem Jerusalemer Hospital, sie ist sehr erschüttert gewesen, wie viel Württemberger CVD immer sich beschneiden lassen in Israel. Aus Verehrung vom Judentum. Wir haben ja alle eine Liebe zu Israel. Aber an dieser Stelle hätte ich große Vorsicht. Sie wurde dann Missionarin vom KEB und sagt, wir müssen das volle Evangelium verkünden. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht an den Formen bleiben. Oft sind die Touristen auch so beeindruckt, wie die Juden beten. Und klar, ich hoffe, dass dein Beten besser ist. Auch wenn du dich nicht verrenkst. Ja, wir müssen aufpassen, dass wir nicht an den Formen bleiben, liebe Freunde, sondern dass wir wirklich vor Christus stehen, in der Unmittelbarkeit. Und sagt der Paulus, das Entscheidende an der Bekehrung war, das war ein Symbol am Äußeren, sondern dass das Alte weggetan wird, nicht mit Händen, euer fleischliches Wesen ablegt. Das ist wichtig. Auch im Alter wird das Ablegen des fleischlichen Wesens immer wichtiger, dass Christus mich zurechtstutzen kann, mich in sein Bild hinein verwandeln kann. Und darum die äußeren Formen nicht überbewerten. Bei der Taufe, also ich will ganz gewiss keinen Taufstreit haben, aber ich sehe auch hier im Vers 12, bei der Taufe ist ihm das Begrabensein so wichtig und sagt, das Neue kommt durch den Glauben. Das Neue kommt aus der Christusverbindung heraus, das neue Leben. Ihr seid begraben durch die Taufe, ihr seid auch auferstanden durch den Glauben. Es ist ganz wichtig, dass man unter dem Kreuz Jesu das alte Wesen begraben lässt, abgetan in Christus. Und dass Christus wirklich jetzt was Neues macht, wir reden in der Bibelstunde so schön drüber, aber dass Christus wirklich etwas Neues aus uns heraustreiben kann. Und dann kommt das mit dem Schuldbrief. Das ist auch ein tolles Bild, da stehen die Namen drauf und da stehen bekannte Namen drauf, aber auch mein Name. Und Jesus hat den Schuldbrief zerrissen, die alte Schuld weggetan. Leben wir aus dieser großen Freiheit, die Gemeinde, ein Zeugnis, die gibt ein Zeugnis vom zerrissenen Schuldbrief. Ich weiß sonst nichts zu sagen, als dass ein Bürger kam, der meine Schuld getragen, die Rechnung auf sich nahm und sie so völlig hingezählt, dass von der ganzen Menge auch nicht ein Heller fehlt. Ist doch wunderbar. Das ist unser Zeugnis vor der Welt. Sie müssen wissen, dass das auch Nichtchristen am meisten anspricht. Wir brauchen Nichtchristen gar nicht das Böse demonstrieren und das Gericht verkünden. Wenn wir es ihnen nur erzählen, die spüren viel mehr, auch von den Anklagen des Gesetzes. Und auch über den Wohltaten Jesu, über der Freude des Evangeliums ist ja dieser Lichtschein hineingefallen. Also Vergebung sollen wir vermitteln und Freude und Geborgenheit. Und dann sagt Paulus, Leben mit Christus. Das war schon vorne, hat er das gesagt. Vers 6, so lebt auch in Christus. Die Sehnsucht in dieser Welt ist ja von jedem, der in dieser Welt lebt, das noch auszukosten. Ich möchte möglichst viel von der Welt sehen, ich möchte möglichst viel genießen von der Welt. Wir dürfen durch Christus das auch genießen. Wissen Sie, Sie dürfen das genießen. Es könnte ja einer auch verrückt machen und sagen, jetzt gehe ich da auf die Langensteinbacher Höhe und ich könnte ja auch zu Hause sitzen und fasten und das Geld spenden für die hungernden Kinder oder so. Nein, man darf ja auch die Gaben nehmen aus der Hand Christi. Das ist nicht eine ungerechte Welt. Sie dürfen auch das, Sie können ja gar nicht so leben wie die Armen dieser Welt. Lebt in Christus. Lasst es euch zeigen. Christus wird euch auch zeigen, wo das Geben dran ist. Christus wird euch führen. Ihr werdet merken, dass euch nichts fehlt. Und lebt mit Christus. Christus soll euer Herr sein. Christus soll eure Gedanken erfüllen. Christus soll euch treiben. Und Christus wird euch die Lebensfülle geben. Und ihr werdet auf einmal merken, dass die Güter dieser Welt gar nicht das sind, was eure Seele sättigt. Sondern lässt euer Herz leer. Und trotzdem, wenn wir durch diese herrlichen Wälder gegangen sind, so schön, wenn man auch betend und singend und anbetend durch diese Welt gehen und mit Christus das alles erleben darf und weiß, er gibt mir so viel und ich darf das alles, was er mir auch an Erquickung schenkt, wieder gebrauchen zu seiner Ehre. Und er erneuert uns durch seinen Geist und erweckt uns zum Leben. Also Sie finden das natürlich bei all den Paulusbriefen. Wie er das immer wieder sagt, nicht, dass ich schon ergriffen habe. Er hat es doch ergriffen, er hat sich doch entschieden. Ich jage ihm aber nach. Will Christus noch viel mehr entdecken. Philipper 3. Ich will die Auferstehung immer mehr, die Christuskraft in mein Leben hineinziehen. Und mir geht es darum, dass das angefangene Werk auch vollendet wird. Es gibt auch bei uns Evangelikalen so viele Leute, die sich ausruhen und sagen, ich habe mich entschieden. Nein, ich habe jetzt von diesem Tag an eine Dynamik und will viel mehr noch Christus erleben und auch jede Lebensstufe, ob sie 70 oder 80 sind, Herr, jetzt bin ich gespannt, was du noch in dieses Leben hineinlegst. Du hast noch einmal um den Baum herumgegraben und ihn nochmal bedüngt. Jetzt möchte ich auch für dich nochmal Frucht bringen. Das ist doch schön, ich werde gebraucht von dir und ich will immer mehr von Christus haben. Wir sind nie in der Fülle. Wir sehnen uns nach der Fülle. Das war ja das Gefährliche dieser Irrlehrer, die da gesagt haben, wir bringen dir die Fülle. Nein, Christus bleibt immer ein Hunger. Ich will noch mehr von ihm entdecken. Und dann kommt das Schöne mit diesen Mächten und Gewalten. Ich hatte mal das Ihnen erzählt von diesem Prediger in Bulgarien, der einen steifen Rücken hatte vor den Autoritäten der Zeit. Das waren damals die kommunistischen Größen. Und der sich nicht gebeugt hat, weil er vor Gott immer auf die Knie ging. Hat er einen steifen Rücken vor den Autoritäten der Welt. Und wir müssen aufpassen, dass wir nie uns beugen vor den Autoritäten der Welt. Ob das die Mächtigen sind, oder auch, ob das die dämonischen Gewalten sind. Ich bin oft erschrocken, mit welch einer Verehrung und heiliger Scheu in vielen Kreisen von den Dämonen gesprochen wird. Und wir sollten gar nicht über dieses Thema viel reden, weil wir wissen, in Christus sind sie besiegt. In Christus sind sie besiegt. Sie können uns nichts anhaben, wo wir in Christus sind. Wo wir ohne Christus sind, sind wir eh verloren. Wenn Christus unser Herr ist, wenn wir ihn anrufen, wenn wir den Tag mit ihm beginnen, wenn wir auch ganz unter ihn uns stellen, dann sind diese Mächte entzaubert. Und hier heißt, er hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet, hat sie entblößt. Er hat sie öffentlich zur Schau gestellt. So hat man es damals mit den Gefangenen gemacht beim Feldzug und hat sie vorgeführt. Und er hat gesagt, guck, da sind die Gefangenen. Da waren sie plötzlich ohne ihre Waffen. Jetzt konnten sie nichts mehr tun. Er hat einen Triumph aus ihnen gemacht. Er hat es im großen Feldzug, dann wenn sie nach Rom gekommen sind, im Triumphzug hat er sie mitgeführt, die besiegten Feinde. Guck, die haben wir besiegt, haben die Soldaten gesagt. Christus sagt, ein Spottertod ist worden, so heißt es dann beim Osterlied. Ein Spottertod ist worden, obwohl wir doch wissen, was der Tod uns noch für Angst einjagen kann. Aber Christus hat ihn zum Spott gemacht in der Auferweckung. Und wir dürfen nun unter Christus so leben, obwohl wir die kreatürliche Angst noch in uns haben vom Sterben. Es ist kein leichter Weg. Aber Christus hat die Macht des Todes genommen, sodass ich sage, in meinem Sterben darf ich in die offenen Arme Jesu fallen. Ich darf ihn sehen, erwachen in der Herrlichkeit und ihn sehen, wie er ist. Also das ist ein ganz wunderbarer Vers, nochmal für die Gemeinde, dass wir uns auch nie vor diesen Mächten ängstigen müssen. Das fällt oft in den Missionsgemeinden ganz arg schwer für die Christen. Die haben eine große Angst, weil sie sehr viel erlebt haben von den Dämonen. Evangelist Petrus Octavianus sagte mir einmal, dass wenn seine Evangelisten nach Batu hinüber sollen, diese Hindu-Insel, ganz merkwürdig, jedes Haus hat einen Hindu-Tempel, das Bali ist ja voll, deshalb reisen die Touristen hin, um diese Kultur dort zu sehen, mit dieser Religion des Hinduismus, dass in Asien plötzlich so eine Hindu-Insel gibt, ist ja auch nie geklärt, aber sagte, die spüren das körperlich. Die mussten manche umkehren, weil sie sagen, wir können nicht vom Schiff aussteigen. Wir haben diese Mächte so gespürt. Und das ist oft ganz arg schwer, bis diese Leute das erleben, dass der Sieg Jesu stärker ist als diese Mächte. Wir sind vielleicht manchmal zu harmlos und zu oberflächlich und sagen, wir fürchten da nicht. Und werden dann gefällt von der Macht der Finsternis. Aber hier ist wichtig, dass wir uns dran freuen. Wo wir in Christus sind, haben wir den Sieg über diese Mächte. Dass das auch in dieser Welt sein soll. Christus hat alle Macht. Und wir gehören zu Christus, so wie Daimler Chrysler, das kennen Sie auch, das neue Autofirma. Der Chrysler gehört dem Daimler. So möchte ich Christus gehören. Gemeinsame Bilanz, wir gehören zusammen. Herr Jesus, du sollst mein Herr sein. Und das wünschen wir den Gemeinden in der großen Freude, dass sie dann viel wagen können, auch in den Kämpfen und Herausforderungen, vor denen sie stehen.